Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
3 Tage also saßen sie zusammen, die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe im Schloss Elmau, also die politischen Führer von USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada, zusammen mit den Spitzen der Europäischen Union. Auch die Regierungschefs südlicher Länder waren eingeladen, Senegal, Südafrika, Argentinien, Indien und Indonesien. Gerade mit Blick auf Russlands Angriffskrieg und den Folgen daraus saßen da Personen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven am Tisch. Für 12 Uhr war die Abschlusspressekonferenz angesetzt. Frank Capellan beobachtet das für uns von Garmisch-Partenkirchen aus. Aber die Pressekonferenz verzögert sich noch ein bisschen.
Ja, so ist das. Offensichtlich braucht man da noch ein wenig Zeit. Es kursieren hier erste Abschlusskommuniqués über das, was sich die G7 da vorgenommen haben. Der Bundeskanzler ist noch nicht aufgetaucht. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist bereits wieder auf dem Weg nach Madrid zum NATO-Treffen. Und er ist frühzeitig abgereist. Das hat aber nicht etwa mit irgendwelchen diplomatischen Verwerfungen zu tun, sondern kleine Notiz am Rande. Es liegt einfach am Wetter. Die amerikanischen Piloten, das haben wir schon bei der Hinreise erlebt, müssen eine gewisse Erfahrung mitbringen, um Elmau anfliegen zu können bei schlechtem Wetter. Es sind jetzt Gewitter vorhergesagt und deswegen hat man sich jetzt entschlossen, früher Richtung Madrid mit der amerikanischen Delegation abzureisen. Sie hören das vielleicht immer wieder auch im Hintergrund. Es kreisen hier Hubschrauber über dem Medienzentrum in Garmisch. Also das große Abreisen steht unmittelbar bevor, hat teilweise schon begonnen.
Eine neue Weltordnung nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat teilweise auch schon begonnen. Ein Thema und die Digitalisierung, das waren 2 Themen, die auf der Tagesordnung heute standen. Was sind denn die wichtigsten Beschlüsse bisher insgesamt?
Ja, insgesamt die wichtigsten Beschlüsse. Der wichtigste Beschluss betrifft natürlich die Lage in der Ukraine, den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da hatten wir ja gestern schon erfahren, dass man da mit zusätzlichem Geld die Ukraine unterstützen will. 28 Milliarden Dollar sind für dieses Jahr für den ukrainischen Staatshaushalt da ins Gespräch gebracht worden, angekündigt worden. Dann will man mehr Waffen liefern, aber das ist relativ unkonkret geblieben. Da sind die Amerikaner vorgeprescht und haben die Partner dann mit der Ankündigung von Lieferungen sehr reichweitenstarker Luftabwehrsysteme doch ein wenig unter Druck gesetzt. Es gibt Beschlüsse, was den Kampf gegen die Welternährungskrise anbetrifft. Da versucht man ja auch in Gesprächen mit Russland zu bewirken, dass die Blockade der Seehäfen, insbesondere von Odessa, aufgeweicht wird. Man will die Folgen der Ernährungskrise abmildern. 4,5 Milliarden Dollar zusätzlich zur Hungerbekämpfung werden da bereitgestellt. Da sagen jetzt NGOs in ersten Reaktionen viel zu wenig. Ich habe eben mit Stefan Exo-Kreischer von der Entwicklungsorganisation WAN gesprochen und er sagt, allein das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen braucht in diesem Jahr 21,5 Milliarden Dollar, also das Ganze nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Schließlich noch Beschlüsse zum Thema Klimawandel, Kampf gegen den Klimawandel. Olaf Scholz ist ja vorgeprescht mit seiner Idee eines Klimaklubs. Er will da mehr Länder in die Verantwortung nehmen, noch mehr zu tun gegen die Erderwärmung. Das soll bis Ende 2022 gelingen. Und da hat man sich sehr, sehr ehrgeizige Ziele vorgenommen. Etwa der Energiesektor soll bis 2035 überwiegend frei von fossilen Energieträgern sein. Und das ist insofern ehrgeizig, wenn man bedenkt, dass Deutschland etwa den Kohleausstieg ja bis zum Jahr 2038 und nur in Anführungszeichen idealerweise schon bis 2030 anpeilt. Und noch ein letztes Wort zum Verkehrssektor. Da steht nun drin in diesem Kommuniqué, dass schon bis 2030 man sich vom Verbrenner verabschieden möchte. Und wir reden gerade darüber heute, dass die Europäische Union das Ziel 2035 ausgibt. Also der Klimaclub geht da noch ein bisschen weiter. Ob das dann nur am Ende Ankündigungen sind, das werden wir dann sehen müssen.
Und auf das Thema werden wir gleich auch noch näher eingehen. Ganz sicher, Frank Capellan, nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Indonesien ist der Gastgeber für das G20-Treffen dann im Herbst, also die größere Runde. Hier ist auch Russlands Präsident Putin angekündigt. Kanzler Scholz hält sich eine Teilnahme bisher offen. Was genau hat er gesagt?
Ja, er hat gesagt, man werde mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Man werde das kurzfristig entscheiden. Schließlich sei ja auch der ukrainische Präsident Zelensky eingeladen. Da wisse man ja auch noch nicht, ob der in Präsenz dort sein wolle. Putin hat ja demonstrativ gestern noch einmal betont, er wolle nach Jakarta reisen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat dann deutlicher gesagt eigentlich, wir dürfen diesen G20-Gipfel nicht platzen lassen. Der ist einfach zu wichtig. Und jetzt überlegt man, wie man das hinbekommt, ob man eben ein direktes Treffen mit Putin verhindern kann, wenn man trotzdem an diesem G20-Gipfel teilnimmt. Also da müssen wir uns gedulden und müssen die weitere Entwicklung abwarten. Man hat allerdings auch hier in Elmau gesehen, dass man mit Blick auf die Partnerländer, die ja eingeladen worden sind, dass man da, was die Kooperation angeht, mit Blick auf eine härtere Linie gegen Wladimir Putin, dass man da überwiegend auf Granit gestoßen ist. Also da wird zum Beispiel vom Präsidenten des Senegals, Macky Sall, betont, die Welternährungskrise sei doch Schuld, sei doch Ursache, sei doch zurückzuführen auf die westlichen Sanktionen. Also keine Rede davon, dass Moskau die Schwarzmeerhäfen blockiert und auch selbst ja den Export von Weizen zurückgefahren hat. Bei dieser Haltung ist man geblieben und man hat immer wieder gehört, ihr verlangt jetzt, dass wir euch unterstützen in einem Krieg, der doch euer Krieg im Grunde ist in Europa und wir müssen die Kollateralschäden tragen. Und wir hätten uns zum Beispiel auch mehr Solidarität erwartet im Kampf gegen Corona. Da mussten die Entwicklungsländer immer hinten anstehen. Deswegen könnt ihr da jetzt eine Kooperation, ein Entgegenkommen von uns nicht erwarten. Also da ist das mit Blick auf die Partnerländer, die hier geladen waren, sicherlich nicht so ausgegangen, wie sich Olaf Scholz das vorgestellt hatte.